guten Abend miteinander. Zuerst einmal ein paar Schlagzeilen. Der erste Mitmachladen in der Deutschschweiz will viel miteinander verbinden. Mitschaffen, nachhaltiges Einkaufen für wenig Geld, mitbestimmen und mitbesitzen. So ist es in der Zeitung gestanden. In einer anderen Zeitung ist gestanden, wer den Planet retten will, muss mehr shoppen. Vor allem im Brockenhaus. Und wieder ein anderer Bericht hat geheissen, ärmer werden, glücklicher leben, eine Anleitung. Alle wissen es, wir produzieren zu viel, konsumieren zu viel, schmeißen zu viel weg. Das schadet der Umwelt und macht uns unglücklich. Gibt es einen Ausweg? Vielen Dank, dass Sie heute Abend dabei sind zu unserem Gespräch auf Radio Einfluss. Zuerst wie immer ein paar technische Rahmenbedingungen, die Sie sehen. Wir sind auf der Bühne und unten dran haben Sie einen fiktiven Namen bekommen. Sie sind auf dem Bildschirm, wenn Sie da vor sich haben, immer die Person links oben, dass Sie wissen, welcher Name zu Ihnen gehört. Sie können Ihren Namen auch ändern, wenn Sie draufklicken und dann auf Edit Profile einen Namen geben wollen. Das müssen Sie aber nicht machen. Wenn Sie etwas kommentieren wollen, vielleicht auch einen Gedanken hineingeben, können Sie zum einen den Chat auf der rechten Seite vom Bildschirm brauchen und dort eine Message reintippen. Wenn Sie das erste Mal dabei sind, müssen Sie sich unter Umständen kurz anmelden oder Sie können die Hand heben und dann holen wir Sie auf die Bühne und Sie können dann Fragen oder Antworten geben oder auch etwas reden. Dort müssen wir alle schauen, dass das Mikrofon funktioniert. Wenn Ihnen etwas besonders gut gefällt, können Sie aufklicken auf Ihr Bildli und dann oder auf den Smiley unten dran und so wie wir das jetzt sehen, dann auch finden, dass Sie jetzt ganz gut sind, was gesagt worden ist. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch. Themenkreis, Essen, Genuss, Nachhaltigkeit. Heute, wie können wir genussvoll Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Essen miteinander verbinden? Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Nicolas Bohl. Er ist Mitgründer von Güter Food Kooperative in Bern. Herzlich willkommen, Nicola. Es freut mich, dass du Zeit hast, heute mit uns ein bisschen zu diskutieren.
Ja, es freut mich sehr, hier bei euch zu sein. Ja.
Jetzt, meine erste Frage an dich. Wie bist du eigentlich zu Güter gekommen?
Ja, Güter, das ist jetzt schon eine längere Geschichte. Also das Projekt hat seine Anfänge im Frühling 2020 genommen. Und noch irgendwie 2 Jahre vorher bin ich mit meiner Freundin in den USA gewesen, in New York genauer gesagt. Und da hat man, bevor ich auf New York gegangen bin mit einem Stipendium, hat mir eine ehemalige Mitbewohnerin gesagt, ich soll doch dort unbedingt in dieser Park Slope Food Corp Mitglied werden. Das ist ein Food Corp, wie wir sie jetzt haben, hier in Bern, aber in ganz anderen Dimensionen, mit 17'000 Mitgliedern, wo alle 17'000 Mitglieder einmal im Monat können wir arbeiten. Und da bin ich 3/4 Jahre lang Mitglied gewesen und das ist wirklich so tiefgreifende Erfahrung gewesen, in diesem sonst sehr anonymen New York so ein Projekt zu sehen, wo so viele Leute zusammenkommen und so viele Leute probieren zusammen etwas zu bewirken. Und ja, und dann sind wir zurückgekommen in die Schweiz und auf Bern und haben gefunden, das braucht es doch hier auch. Und haben dann gemerkt, dass es in der Westschweiz schon einige solche Projekte gibt, aber nicht in der Deutschschweiz. Und dann haben wir sehr schnell das ein bisschen umverzählt und sofort sind wir eine Gruppe von 8 bis 10 Leuten gewesen, wo das dann nachher angerissen haben. So,
das Projekt. Jetzt, wenn du sagst, tiefgreifende Erfahrung, kannst du das so ein bisschen umschreiben, was denn so bedeutet war? Oder was denn so, ich sage jetzt, eingefahren ist?
Ja, ich glaube, das, was am meisten ist, war, dass man in diesen Raum hineinkommt. Eigentlich sieht aus wie in einem normalen Laden, wie alle anderen auch, aber es ist einfach ein ganz anderes Einkaufsgefühl, wenn man in einen Laden kommt, wo man alle, die da Gestell auffüllen oder fast alle, sind auch Mitglieder, wie du und ich. Und entweder sind sie gerade an ihrer Schicht leisten oder sie sind am Einkaufen. Und dann ist auch das Miteinander ganz anders. Man nimmt viel mehr Rücksicht aufeinander, auch beim Einkaufen, beim Vorbeigehen aneinander. Oder man kann einander Auskunft geben. Und es ist viel weniger hierarchisch. Also man kann nachher nicht, oder die Person, die Gestell einfüllt, weiss nicht unbedingt viel mehr über den Laden, als du, der am Einkaufen bist. Man hat auch nicht die Erwartungshaltung jetzt an die anderen Leute, an die Angestellten oder die Leute, die dort am Arbeiten sind, dass sie ja, müssen eine Auskunft geben müssen. Es ist einfach so eben eine Gemeinschaft.
Und wie fühlt man das, wenn man dann reinläuft? Also wenn du sagst, es sieht von außen eigentlich aus wie ein gemütlicher Laden, an was, also du selber, an was hast du es gemerkt?
Also ja, die ein bisschen weniger schöne Seite dran, also man kommt rein und in New York muss man dann gerade den Badge zeigen, wo dann gescannt wird und dann heisst es da, ja, man ist Mitglied, man darf einkaufen, man hat seine Schichten geleistet. Man ist im grünen Bereich, man ist nicht gesperrt. So, aber das ist so die Zugangskontrolle, weil sonst halt alle dort wieder einkaufen. Ja, und sonst ist es das Gefühl, glaube, man geht viel entspannter in so einen Laden einkaufen. Man nimmt es auch gerne einkaufen, wenn es mal ein bisschen Schlangen gibt vor der Kasse. Man kann dann vielleicht noch ein bisschen mit den Leuten vorne oder hinten dran kleinen Tratsch oder Quatsch haben. Auch an der Kasse selber, wenn man ein Gemüse hat, wo die Person an der Kasse, die auch ein Mitglied ist, oder das Gemüse noch nicht kennt, dann fragt sie auch, was ist das und was kann man denn mit dem machen oder wie kocht man das, und dann kann man noch kurz sich über ein Rezept austauschen. Das ist ja einfach so eine, einfach in den sozialen, in den persönlichen Begegnungen, wo man das merkt, dass es halt ganz etwas anderes ist als in einen anderen Laden einzukaufen, wo klar ist, die einen sind die Betreibenden, Betreiberinnen, und man selber ist man einfach in der Kundinnen-Position.
Und ist das jetzt etwas, wo ihr jetzt auch erlebt, schon in eurem Laden zu Bern?
Auf jeden Fall so das Gruppengefühl am Entstehen ist, Gemeinschaftsgefühl, glaube ich schon, obwohl wir jetzt erst seit dem 15. Oktober haben wir unsere Türen geöffnet, und es war vielleicht noch gerade ein bisschen kurze Zeit gewesen, noch gerade mit Weihnachtszeit dazwischen, für so eben zusammenzukommen und zusammen zu finden. Aber durchaus, dass, ja, dass die Leute haben ja schon gesagt, wenn sie in den Laden kommen, ja, dass das ganz ein anderes Einkaufsgefühl ist, wenn man so in den eigenen Laden kann kommen und nicht irgendwie, und auch weiss, wo das Geld hergeht und für was es gebraucht wird. Und nicht irgendwo sonst, wo man eben nachher nicht weiss, oder auch nicht transparent ist, wie hoch jetzt die Marge ist und wo das Geld nachher hergeht. Bei uns ist das alles gegenüber den Mitgliedern transparent.
Aber vielleicht musst du kurz erklären, wie funktioniert denn Güter genau?
Ja, das ist sicher noch wichtig, das zu erklären. Also es gibt da in Güter hat eigentlich jede Person 3 Funktionen, die in anderen Ländern nicht getrennt sind, aber bei uns sind die alle vereint in einer Person. Das eine ist, dass jede Person, die kommt, kann einkaufen, wo ein Mitglied ist. Also für einzukaufen muss man zuerst Mitglied werden und einen Anteilsschein zeichnen, der 50 Franken ist, also recht günstig. Aber durch das wird man nachher Mitglied und kann auch mitbestimmen über alles in der Genossenschaft, weil wir also die genossenschaftliche Form angenommen haben. Nachher ist man nicht nur Mitglied, sondern auch Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Also man verpflichtet sich dann einmal im Monat 2 Stunden, 2,5 Stunden im Laden mitzuarbeiten. Und durch das schafft man einen Bezug zum Projekt und auch zu den Produkten, die dort vertrieben werden. Und so kommen wir auch aus ohne angestellte Leute. Also wir haben im Moment keine Lohnkosten. Und durch das können wir auch die Marge relativ tief behalten. Und wenn man die 2 Funktionen vereint hat, also mitbesitzende und mitarbeitende Person, dann wird man auch zur einkaufenden Person, dann kann man auch in diesem Laden einkaufen. Das sind so die 3 Mitglied, Mitarbeit und Einkaufen.
Und wie kontrolliert ihr das?
Ja, also im Moment braucht es eben, wir haben auch schon eine Mitgliederkarte, die man braucht, um nachher einen Einkauf können zu tätigen, wo der gescannt wird und der ist personalisiert. Aber wir sind auch offen für Leute, die nicht Mitglied sind. Die können 1-2 Mal einen Probe-Einkauf machen. Da wäre die Idee, dass man dann ihre Namen aufschreiben und dann könnte sehen, wenn Leute regelmässig als Nichtmitglied können wir einkaufen. Aber im Moment ist es noch nicht so, dass wir überrennt werden von externen Leuten. Also ist noch nicht so eine starke Kontrolle da.
Wie viele Leute sind denn momentan? So, in welcher Grössenordnung muss ich mir das vorstellen? Ist das wie ein Migros in einem Dorf von der Grösse her? Oder ist das eher so eine Tante-Emma-Lädeli-Grösse? Oder wie gross sind ihr so?
Ja, also von der Fläche her, wenn sich jemand etwas darunter vorstellen kann, sind das 155 Quadratmeter, die wir dort haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein kleines Mikro. Ja. Oder ein grösseres Tante-Emma-Lädeli, wo wir da wären. Bezüglich Mitglieder sind wir jetzt bei etwas mehr als 200. Und das, mit dem sind wir soweit zufrieden. Man merkt aber so, Einkaufsfrequenz könnte noch verbessert werden. Also es kann noch gut weitere Mitglieder brauchen und Mitglieder könnten auch noch ein bisschen häufiger einkaufen. Und das ist sicher eine Herausforderung, die sich stellt, dass so alte Gewohnheiten verändern, dass das nicht so einfach ist. Oder so, dass es vielleicht gemütlich oder unser Laden von gewissen ein bisschen weiter weg ist als der Coop oder das Mikro, das gerade dran ist. Und dass wir da an dem noch ein bisschen arbeiten müssen.
Und wie ist jetzt das, gell? So Läden, Sortiment, vor allem auch mit Lebensmitteln, das ist ja ziemlich auch eine Herausforderung. Bestimmen ihr das miteinander oder gibt es da eine Art Kerngruppe oder wie macht ihr das?
Wir sind die Hauptarbeit, so die Hintergrundarbeit wird eigentlich in verschiedenen Arbeitsgruppen geleistet und da ist die Arbeitsgruppe Produkt, ist eine von diesen fünf Arbeitsgruppen, die wir haben und die übernimmt eigentlich den Grossteil von der Sortimentgestaltung, auch Kontakt mit den Produzierenden und die Bestellungen machen und schauen, dass wir möglichst alles auf Lager haben. Und die haben ja ein Stück weit Autonomie in dieser Gestaltung von diesem Sortiment. Aber es hat jedes Mitglied eigentlich die Möglichkeit, so einerseits neue Vorschläge zu machen. Wir haben ein grosses Blatt, wo man die Vorschläge kann notieren kann, die dann von der AG Arbeitsgruppe Produkt bearbeitet werden. Aber man kann als Mitglied auch Sachen beanstanden, wenn man jetzt findet, das Produkt gehört eigentlich nicht, oder habe ich das Gefühl, gehört nicht in unseren Laden, dass man das beanstanden kann und zuerst in dieser Arbeitsgruppe diskutieren und wenn man nicht zu einer Lösung kommt, dann haben wir auch Vollversammlungen, wo alle Mitglieder können zusammenkommen und da könnte man auch ein Produkt wieder aus dem Sortiment kippen.
Ja, wenn jetzt, also du hast gesagt, es scheinbar passt ja nicht alles in euren Laden rein. Was für Kriterien, mit was für Kriterien tun die Produkte auswählen?
Ja, da haben wir sehr früh schon in der Projektphase darüber diskutiert, was wollen wir denn für einen Laden, wollen wir nur ein veganes Produkt anbieten, gar kein Tierprodukt und kein Fleisch, wollen wir nur regionale Produkte, also aus einem bestimmten Radius vertreiben oder so und da haben wir dann bei all diesen Kriterien, also Kriterien, die Saisonalität sein oder Arbeitsbedingungen, die uns sehr wichtig sind. In der Produktion haben wir gemerkt, dass es nicht so einfach ist, einfach so eine starre Kriterienliste zu definieren und nachher Produkt anhand von dieser Liste irgendwie ins Sortiment aufzunehmen oder abzulehnen, sondern dass wir eher Ziel definiert haben, wo eben die Arbeitsbedingungen sind, möglichst regional, möglichst saisonal, Transportwege, Transportarten, Tierhaltebedingungen, dass wir die als irgendwie wichtig anschauen, aber dass man halt sieht, dass es da viele Graustufen gibt zwischen dem Weißen und dem Schwarzen und dass das ein kontinuierlicher Aushandlungsprozess muss sein.
Also, ja. Was würdest du jetzt sagen, kann jemand vom Einkaufen in eurem Laden problemlos den Wochenbedarf decken, also was er alles braucht?
Ja, würde ich sagen, dass das möglich ist. Im Moment ist unser Sortiment zwar noch so überschaubar mit etwa 350 Artikeln. Man merkt dann nachher recht schnell, also zuerst hat man das Gefühl, 350 ist ja recht viel. Aber dann merkt man auch doch, dass man gewisse Sachen eigentlich einkauft, die jetzt da noch nicht abgedeckt sind. Und das Sortiment wird jetzt kontinuierlich ein bisschen wachsen. So nach der, aber das ist schon von Anfang an unsere Idee gewesen, dass wir nicht einfach ein vordefiniertes Sortiment wollen, das nachher die Mitglieder müssen einkaufen müssen, sondern dass die Mitglieder auch in der Entwicklung von diesem Sortiment können mitreden und das mitgestalten. Ja.
Jetzt, ich habe noch schnell eine Rückfrage wieder anfangen. Es heisst ja bei euch Güter Food Coop Bern. Wie kommt der Name zustande?
Ja, der zweite Teil Food Coop ist einfach, den haben wir importiert aus den USA. Oder das ist so ein bisschen ein stehender Begriff geworden für solche Projekte. Und das ist auch so ein weiterer Erkennungseffekt, wenn man das halt nimmt. Das steht für Food Cooperative, Essenskooperative, obwohl sich das Sortiment nicht nur auf Essen beschränkt. Und Güter war, weil das erste Projekt ist eigentlich gedacht war, dass das an der Güterstrasse in Bern verwirklicht wird, und das hat nachher nicht geklappt, aber das ist der erste Link gewesen. Und der andere war, dass es ja auch die Unterscheidung gibt zwischen Gütern und Waren, also mehr so aus dem marxistischen Analyse, wo die Güter mehr den Fokus legt auf den Bedarf, Bedarfswert, Gebrauchswert von etwas, und die Waren ist halt das Tauschen, wo dann das Geld und der Profit im Zentrum steht. Und für uns geht es, obwohl wir auch mit Geld arbeiten und tauschen, ist bei uns klar der Fokus auf den Gebrauchswert von den Sachen, die wir anbieten und unter den Mitgliedern verteilen, und nicht auf dem Tausch und auf dem Tauschwert, nicht auf dem Geld und auf dem Profit, weil wir auch klar nicht profitorientiert sind.
Ah, das ist spannend. Schau, jetzt sehe ich auf dem Chat, sind zwei Fragen drin von der Franziska, die nehme ich gerne auf. Die erste Frage geht grundsätzlich: Kannst du noch etwas zum Sortiment sagen?
Ja, Sortiment ist eigentlich so recht breit. Unsere Idee ist, alle Produkte vom täglichen Bedarf möglichst abzudecken. Das fängt natürlich bei Lebensmitteln an. Da haben wir auch Frischprodukte, Gemüse und Früchte, wo wir anbieten, auch Milchprodukte oder gekühlte Produkte, die wir anbieten. Wir haben nachher aber Trockenprodukte, also Pasta, Hülsenfrüchte, Reis etc., die wir auch im Offenverkauf anbieten. Und dann aber auch Hygieneprodukte. Ja, und damit die Idee, dass wir das kontinuierlich ausbauen nach den Bedürfnissen der Mitglieder. Getränke haben wir natürlich auch. Auch wenn wir da gesagt haben, also Getränk nimmt sehr schnell sehr viel Platz in Anspruch, besonders wenn man nachher anfängt, irgendwie Limonade in 1,5 Liter Flaschen anbieten. Und da haben wir jetzt eher ein bescheidenes Sortiment an Getränken. Wir haben ja im Moment oder Alkohol und Tabak, das sind zum Beispiel Produkte, die ein bisschen kontroverser diskutiert werden, ob man das in unserem Laden führen sollte oder nicht. Aber im Moment sind die auch im Sortiment.
Mhm. Aber ich glaube, also das gehört, das klingt sehr spannend und kann einem durchaus dann erinnern, auch wenn ich in einen grösseren Laden hineinlaufe. Also weißt du, wenn Franziska fragt, der Unterschied zu einem Grossverteiler im Angebot selber, sehe ich das nicht unbedingt.
Ja, also im Angebot selber natürlich schon, weil ich bin kürzlich im Migro am Fisch vorbeigelaufen und also ich esse selber keinen Fisch, aber dann das da gesehen, dass es 9 verschiedene Lachs gibt oder noch mehr, und dann einer von Migro-Budget bis zu Bio und nachher irgendwie mit 10 verschiedenen Labels, und man hat einfach als Kundin keine Ahnung, auf was man sich jetzt, man weiss, Bio ist wahrscheinlich ein bisschen besser hergestellt als jetzt nicht Bio, ja, aber schlussendlich ist man einfach verloren, und da probieren wir halt als Kollektiv ein bisschen die Arbeit vorwegzunehmen, indem dass wir bewusst entscheiden, was wir überhaupt einkaufen, um nachher irgendwie weiterzugeben, dass schon eine gewisse Vorselektion stattgefunden hat und nicht jedes Mitglied die Zutatenliste im Detail muss lesen, zu wissen, von wo kommt jetzt das und was, wie unter welchen Bedingungen ist es hergestellt worden. Ja.
Die funktioniert, du hast gesagt, jeder Büch hat ja eigentlich die drei Funktionen oder die Rolle von Mitglied, Mitarbeiter, Einkauf und Einkäufer. Also gibt es denn auch die klassische Bedienung? Also wenn ich jetzt die Frage von der Franziska aufnehme, ist das eine Form von persönlicher Bedienung oder würdest du dem anders sagen?
Ja, persönliche Bedienung ist eben, es ist sicher sehr viel persönlicher, weil man eben, also schon mal ist man per Du miteinander und man kann irgendwie fragen, wie heiß es ist und man kann ins Gespräch kommen. Also das ist sicher ein Erfolgsfaktor, dass es eben so persönlich ist, weil wir alle wissen, dass wir alle Teil von diesem Projekt sind und gleichgestellt sind. Aber Bedienung ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil oft passiert so, dass nachher jemand, der an der Kasse steht, nachher vielleicht das Produkt gerade nicht findet oder nicht genau weiss, wie einen Befehl ausführen und dann die Person, die einkauft, aber gerade kürzlich eine Schicht gemacht hat und der weiss, ah nein, da musst du im Fall da drauf drücken. Also so, dass man, es ist eher eine gegenseitige Hilfe, glaube ich, so, wo auch das Projekt prägt, dass man halt zusammenkommt und zusammen schafft und sich gegenseitig aushilft und zusammen probiert, füreinander zu schauen.
Was für Leute sind jetzt so dabei? Weißt du, weil das tönt ja nach, also das ist eine sehr gemeinschaftlich orientierte Grundstruktur, die ja sehr stark gegen das geht, was man eben sonst vielleicht in Läden erlebt. Mhm. Was für Leute kommen bei euch? Was für Leute sind bei euch dabei?
Also wir sind relativ divers, würde ich sagen, was das Alter anbelangt. Da haben wir wirklich, also ich glaube unter 18 haben wir jetzt niemanden, aber so um die 20 haben wir einige. Und gleich auch doch einige, die schon in Rente sind. Und da ist es, und dazwischen auch die ganze Bandbreite. Und natürlich, aber nachher habe ich das Gefühl, es ist schon eher so ein gebildetes Publikum. Das ist wahrscheinlich auch das, was wir als erstes erreicht haben. Und halt auch primär Leute aus der Schweiz. Gerade fremdsprachige Leute haben wir vereinzelt, aber da merken wir auch, dass wir da noch Hindernisse haben oder Hürden für die Leute zum Teilnehmen, was eben Übersetzung anbelangt und Kommunikation, dass bis jetzt sehr textlastig ist und dass man vielleicht noch mehr mit Bild und Ton arbeiten können, auch für Sachen, also Tutorials machen für Arbeitsabläufe während der Schicht, dass nicht alles muss gelesen werden. Und das ist ja, Herausforderung, die wir haben, die sich stellt. Und sicher auch bezüglich sozialem Status, ja, dass halt Produkte immer noch relativ teuer sind. Aber auch da sind wir dran, also haben wir Mechanismen eingeführt, um das zugänglich zu machen für Leute mit weniger Geld.
Ja, das habe ich gerade, ich habe gerade gedacht, das ist ja, weil ihr auch Gemeinschaft so betont, oder? Das höre ich aus dem, was du erzählst. Ja, wie geht ihr mit Menschen, die eigentlich Interesse haben, die gerne helfen würden, die vielleicht sogar Zeit haben, aber die vielleicht eben jetzt von finanziellen Möglichkeiten her nicht so gut gestellt sind?
Ja, das ist auch eine Frage, die uns von Anfang an begleitet hat. Also man muss sagen, von den Preisen her sind wir größtenteils tiefer, oder durch das, dass wir eben keine Angestellte haben, sind wir tiefer als irgendwie normalen Bioladen. Aber weil man halt so Wert auflegen auf besonders oft Arbeitsbedingungen von den Produzierenden, ja, bleiben halt die Preise verhältnismäßig hoch im Vergleich zum Supermarkt. Und da für die Leute mit wenig Geld haben wir so ein Gutschein- oder Guthabenmodell eingeführt, dass man nach jedem Einkauf als Mitglied die Möglichkeit hat, zusätzlich etwas zu spenden, wo in einen Soli-Topf geht, in einen Soli-Fonds. Und mit dem tut man nachher wieder Guthaben ausstellen von Mitgliedern mit wenig Geld, dass die eben die Produkte, die bei uns gleich noch verhältnismäßig teuer sind, dass die auch für die zugänglich werden. Und so ist unsere Idee, dass wir eben nicht nur irgendwie probieren, solidarisch zu sein mit den Produzierenden, sondern auch mit Mitgliedern, wo, also intern in der Gruppe Mitglieder, die weniger Geld haben, mit denen auch solidarisch zu sein und da für einen gewissen Ausgleich zu sorgen zwischen uns.
Könnte ich jetzt auch dabei sein, weißt du, ich habe einfach keine Zeit, für da noch zwei Stunden in den Laden zu kommen, aber ich finde das eine super Idee und ich will auch dabei sein und dort einkaufen. Geht das auch?
Also das geht im Moment sowieso, weil wir ein bisschen einen Mitgliederüberschuss haben. Wir beschränken die Öffnungszeiten und es müssen noch nicht alle Mitglieder mitschaffen. Nachher haben wir auch Schichten, wo man von daheim aus machen kann, gerade für Leute mit unregelmäßigen Arbeitszeiten ist das etwas sehr, oder hat sich halt sehr nützlich erwiesen. Und dann sind wir am Diskutieren, ob man nicht noch gleich wie mit dem Geld, ob bezüglich Zeit könnte so Soli-Schichten einführen, wo Leute, die mehr Zeit haben, könnte eine Schicht machen für jemanden, der weniger Zeit hat, also gerade Alleinerziehende oder Working Poor, dass dann so eine Person gleich Mitglied werden und mitschaffen und kann einkaufen, ohne müssen mitschaffen. Aber das Ding, ja.
Das ist ja spannend. Du hast ja gesagt, dass die eine Sache hast ja du in New York erlebt, dann gibt es im Welschland verschiedene Modelle. Was unterscheidet oder was zeichnet euch ein Modell aus? Oder welche, oder wieso sind ihr gerade auf das gekommen und haben vielleicht das anders verworfen?
Ja, es gibt da so zwei grosse Modelle. Es gibt ein offenes Modell und ein geschlossenes Modell. Das offene Modell funktioniert auch gleich mit Mitgliedern, die man mitschaffen kann. Aber der Laden ist dann gleichzeitig offen für Leute, die nicht Mitglied sind. Und die zahlen einfach einen ein höheren Preis. Also die Marge ist für Nicht-Mitglieder höher als für Mitglieder, die man mitschaffen kann. Und dann gibt es das geschlossene Modell, wo alle, die man einkaufen kann, eigentlich auch Mitglied sind und können mitschaffen. Und da haben wir bei uns in der Gruppe auch lange diskutiert, welches das wir wählen wollen. Und schlussendlich haben wir uns für das geschlossene Modell entschieden, dass es nicht so ein Dienstleistungsverhältnis gibt, dass nachher nicht die Leute als Kundinnen und Kunden in diesen Laden kommen und auch solche Ansprüche stellen. Dann finden auch, jetzt hat es schon wieder keine Zwiebeln. Und, aber wenn ich hier einkaufe, dann muss ich die Zwiebeln haben. Und dass auch, alle die Verantwortung mit einbezogen werden, wenn es Prozesse gibt, die noch nicht gut funktionieren, dann braucht es auch Leute, die die probieren zu verbessern. Und das ist mit diesem offenen Modell gegenüber Kundinnen und Kunden halt schwieriger.
So. Mhm. Also ihr versteht euch durchaus auch, ist das eine Art ein alternatives Wirtschaftsmodell denn auch in der zwischen Endverbraucher und Produzent?
Ich glaube durchaus, dass das Potenzial hat, für auch die Wirtschaft grundsätzlich zu verändern und auch unsere Abhängigkeit vom Geld zu reduzieren, wenn immer mehr so gemeinschaftlich organisiert werden, ohne dass Geld notwendigerweise ins Spiel kommt, dass man auch das Modell, also im Moment haben wir das Mitarbeiten einfach im Vertrieb, aber man könnte das auch ausweiten in die Produktion, dass zum Beispiel Leute von uns nachher auf den Hof gehen mitschaffen und man da nachher die Produkte von dort auch günstiger beziehen, weil man dort unentgeltlich mitschaffen. Und dass man eigentlich so immer mehr von dem Geld, von dieser Geldwirtschaft auch entkoppeln.
Aber das gab vielleicht auch so ein bisschen die Richtung von der Frage, die Franziska stellt. Warum soll jemand mitmachen? Warum soll jemand Mitglied werden?
Ja, da sind die Gründe sehr verschieden. Ich glaube, das, was die meisten Leute, oder von mir ist es auch klar, einfach die Gemeinschaft. Es gibt keinen anderen Ort, wo man einkaufen kann, wo man einfach Teil ist von einem Projekt, wo von dieser gegenseitigen gemeinsamen Selbsthilfe, wie ich es nennen würde. Mhm. Wo ich glaube, wo gerade auch in schwierigen Zeiten es extrem wichtig ist, dass es so Projekte gibt, wo man gemeinsam zueinander schaut. Und nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt zuerst von mir schauen und dann kann ich vielleicht noch von den anderen, sondern nein, man muss irgendwie auch gesellschaftliche Herausforderungen muss man gemeinsam, gemeinschaftlich angehen.
Das heisst, im Moment sind alle ehrenamtlich tätig, die irgendwie für euch und für Güter tätig sind, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, es hat also in dieser ganzen Projektphase, wir haben gewisse Aufträge müssen gegen raus, aber sonst vom Projekt selber hat niemand einen Franken verdient bis jetzt.
Ja. Woher denkst du, woher kommt die Motivation, die Gemeinschaft so zu leben oder auch die Art, wie es zu machen, bei dir selber oder auch bei Kolleginnen und Kollegen, die jetzt dabei sind? Woher kommt die Motivation?
Einerseits, also es ist vielleicht da eine gewisse Frustration mit zum Zustand der Welt. So, und dass man eben sieht, dass so wenig auf solchen Werten basiert. Und ja, und auch auf was für eine Zukunft, dass wir zusteuern und dass man da irgendwo Gegensteuern muss geben. Und für viele ja, ist halt eine gewisse Ohnmacht oder Machtlosigkeit, so das Gefühl von Machtlosigkeit da. Ja, irgendwie, was kann man machen? Man kann in einer Partei beitreten, man kann in einer Gewerkschaft beitreten, man kann demonstrieren, Straßen blockieren oder so. Und das sind, sage ich nicht, das sind sicher auch gute und richtige Wege, denke ich. Aber so unmittelbar im Alltag hat man nicht viele Ansätze oder Anknüpfungspunkte. Und da bieten wir auch die Möglichkeit, konkret, zwar im Kleinen, aber sehr konkret, probieren, etwas zu bewirken.
Das ist ja auch mit recht viel Arbeit verknüpft, wie du jetzt schilderst. Also ich denke, da musst du ja, bist immer am Denken, bist am Konzipieren, musst ein bisschen schauen und so. Das kann ja schnell auch ein Krampf werden. Gibt es denn genussvolle Sachen? Also gibt es Momente oder gibt es Geschichten, wo du jetzt in der Ring hast, die einfach Freude macht?
Ja, also klar, der Eröffnungstag ist, ja, wir haben den unter den Mitgliedern angekündigt und alle, die so im Kernteam sind, dabei waren oder in diesen Arbeitsgruppen, waren extrem beschäftigt gewesen, im Aufbau, im Vorbereiten, am letzten Abend noch die Regale auffüllen und irgendwie Preisschilder machen und alles. Und plötzlich ist man an dem Samstagmorgen um 9 oder 10 Uhr in diesem Laden und zusammen mit 40 anderen, also Mitglieder, die man ja vorher noch nicht oder erst selten gesehen hat und sieht so, oh, ja, das ist ja wirklich die Gemeinschaft, die ist ja schon da oder das Interesse und da eine grosse Freude innerhalb von diesen Mitgliedern, die irgendwie nur so ein bisschen am Rand sind dabei gewesen oder gerade kürzlich erst dazugestossen und jetzt gesehen, dass ja, dass die ja sich so gefreut haben auf den Moment von dieser Eröffnung.
Das ist, und er, ja.
Nein, es war einfach sehr berührend gewesen, ja.
Ja. Und erlebst du auch nach wie vor solche Momente, also dass Leute einfach Freude haben, wenn sie kommen?
Ja, also ich hatte in der Woche drauf immer wieder Leute gehabt, die gefunden haben, dass sie das so verspüren, dass das ein anderes Einkaufsgefühl ist, wenn man in den Laden kommt. Mein eigenen Laden kommt, kann einkaufen. Und nachher haben wir kurz nach der Eröffnung haben wir das Sortiment erweitert, schon mit den ersten Wünschen der Mitglieder. Und da ist auch ein sehr positives Feedback gekommen, dass die Leute eben merken, ah, ich kann einen Wunsch anbringen oder ich kann das notieren. Und irgendwie ein paar Wochen später ist das Produkt tatsächlich schon im Regal. Und dass man eben merkt, dass man da aktiv auch teilhaben kann an diesem Prozess und an der Gestaltung von diesem Laden. Und das schätzen, glaube ich, viele sehr.
Ja, jetzt sind wir ja auch medial, also wir sind in der Zeitung gewesen, sind im Radio erwähnt worden. Gibt es schon Anfragen, dass ihr euch präsentieren könnt, was ihr macht, oder dass ihr die Ideen könnt weiterverbreiten?
Also wir werden immer wieder kontaktiert von Projekten, die am Entstehen sein oder sich am Verändern sein. Gerade in der Deutschschweiz ein Projekt in Basel, das uns schon im Gründungsprozess irgendwie kontaktiert hat, wenn wir auch bei den Medien sind. Jetzt, dass wir so das Modell oder unseren Laden gerade direkt irgendwo sonst würde präsentieren, so weit ist es noch nicht gekommen. Aber natürlich mit den Medien haben wir zuerst so im ein paar Monate vor der Eröffnung haben wir das bewusst auch gestartet, die mediale Kampagne auf die Medien zuzugehen und auch das Crowdfunding gemacht. Und jetzt merken wir eher, dass es ein bisschen gekippt hat, dass wir die Arbeit gar nicht mehr groß machen müssen, sondern dass die Medien von sich aus auf uns zukommen. Und das, ja, das heisst, dass wir unsere Arbeit bezüglich der Medien zumindest nicht so schlecht gemacht haben.
Und das ist etwas, was man durchaus auch geniessen kann.
Ja, also wenn nachher der Medienbericht da ist auf dem Papier, dann ist das sehr schön, so den können zu lesen, größtenteils. Es hat ein paar kleine Ausnahmen gegeben, wo wir nicht ganz so zufrieden waren, aber also man muss gleich sagen, gerade so für das Kernteam besonders, ist der Genuss ist zwar da, aber es ist auch viel Arbeit. Und dadurch, dass es eben ehrenamtliche Arbeit ist, ist das neben dem Beruf oder neben der sonstigen Arbeit, die man leistet. Und darum ist es zeitweise so, ja, nicht nur ein Genuss, sondern eben auch halt Verpflichtung und ein Krampf, ja.
Ja, das ist, gell, das ist wahrscheinlich der Preis für so innovative, neue Ideen und das Umsetzen. Und wir sind, ja, ich kann das gut nachvollziehen. Also ich kann das schon verstehen. Ich wollte mal ins Publikum fragen. Wir haben ein paar Fragen im Chat drin gehabt. Ich weiss nicht, ob sonst jemand von euch, der zuhört, vielleicht eine Frage hat. Ihr dürft durchaus auch die Hand heben. Die kann ich euch auf die Bühne holen und ihr könnt mündlich fragen oder auch weitere Fragen an Nicolas Pohl stellen, Mitbegründer von Güterfood-Kooperation in Bern. Ja, wenn du hast gesagt, also die sind ja so Grundwerte, die euch tragen. Also ich höre raus, Gemeinschaft ist etwas Wichtiges, Nachhaltigkeit ist etwas Wichtiges, aber auch der soziale Aspekt ist euch wichtig. Wie sind ihr zu denen gekommen?
Ja, wie bei allem sind wir, ja, ist das ein Aushandlungsprozess gewesen. Aber gewiss, wir haben gestartet als, ja, also Leute aus unserem Umfeld, also wo der Nora, meiner Freundin und mir, und sind da zusammengekommen. Aber haben dann recht schnell gemerkt, dass die Motivationen eben zum Teil ganz verschieden sind. Bei gewissen ist es mehr der ökologische Aspekt, der zentral ist, was ich finde, ich will mit meinem Konsum nicht zu dieser Umweltverschmutzung weiter beitragen. Bei anderen ist es eben mehr der soziale Aspekt. Man muss die guten, nachhaltig produzierten Produkte von Leuten mit weniger Geld zugänglich machen. Und nachher wieder für andere ist es über die Gemeinschaft, die macht irgendwo sein, wo ich mitschaffen kann und wo alle mitschaffen. Und so, ich glaube, eben durch das, dass man dann schon zumindest von diesen Motivationen her ein bisschen divers waren, haben wir nachher auch die drei Grundwerte definiert, die Gemeinschaft, Solidarität und ökologische Nachhaltigkeit sind. Ja.
Mhm. Und merkst du, dass euch das auch hilft, zu entscheiden jetzt, wenn ihr vor Fragen steht, wie Sortiment oder Planungen, oder ist es einfach jetzt, steht es jetzt einfach auf der Website?
Nein, das sind sicher Werte, die uns weiter prägen und wo wir, wenn wir vor Herausforderungen stehen, eben da auch mit denen auf die Werte zurückkommen und jetzt uns nachher überlegen, was jetzt da am besten ist. Ich sehe zum Beispiel unverpackt da in der Kommentarspalte. Ja. Das ist zum Beispiel ein Anliegen gewesen, dass wir möglichst wegkommen von diesen vorabgepackten Produkten. Und da haben wir jetzt angefangen, zuerst so mit grossen Plastik, aber nachher wieder Plastik Dönli, wo wir jetzt unsere unverpackten Sachen drin haben, aber gemerkt, dass das umständlich ist und gerade zum sich selber die Sachen abfüllen. Und jetzt haben wir die Glassilos Lebensmittelspender können erwerben und sie auch das am Ausbauen und nachher, ja.
Gibt es auch so Geschichten, wo sich dann die Werte anfangen zu beissen haben oder wo er auf Ringen haben müssen? Also weil er einfach, ich sage jetzt mal, zwischen Erwartungen und Werthaltung auf der anderen Seite.
Ja, also so von den Werten her, wo man gemerkt hat, was in Werten wirklich beissen, ist Regionalität und Saisonalität. Also man kann natürlich beides, aber dann ist das Sortiment wirklich sehr klein. Aber es gibt Produkte, die regional angebaut werden, zum Beispiel Tomaten schon recht früh, aber nachher eigentlich nicht saisonal sind. Und es gibt auch Produkte, die an anderen Orten Saison haben, zum Beispiel Orangen aus Italien, aber nicht regional sind. Und da haben wir ja eben gemerkt, dass man nicht, also es sehr schwierig ist, gleichzeitig für beide Werte voll einzustehen. Wenn man ein Sortiment will, wo die Leute gleich noch irgendwie kommen, da einkaufen können. Sonst hätten wir auch keinen Kaffee drin, wenn wir wirklich regional alles sein. Wir hätten keinen Schocki. Aber auch ein Großteil der Teigwaren, wenn man genauer schaut, kommt der Weizen nicht aus Europa manchmal. Und da wird es nachher sehr schnell sehr schwierig.
Also es ist eine ähnliche Grauzone, wie du sie geschildert hast, im Zusammenhang auch im Umgang mit, wie man den Menschen den Zugang ermöglicht. Und also es ist, in dem Sinn sind wir immer wieder mit solchen Spannungen auseinander, also sind wir mit solchen Spannungen konfrontiert.
Ja, also mit, man muss gar nicht, also jetzt habe ich vielleicht viel von den Mitgliedern erzählt, aber ich merke es ja selber auch, es betrifft mich selber auch, ich trinke auch Kaffee und wenn es nachher ein Geschäft ist, wo kein Kaffee führt und was nachher heisst, ich muss nachher gleich noch in einen anderen Laden den Kaffee einkaufen oder das gleiche auch mit Tierprodukten, wenn man nachher für, weil man veganer Laden ist und irgendwie kein Milchprodukt mehr führt und man auch die Milch gleich noch in die Mikro muss, dann ja, ist das schon ein Grund für Leute nachher zu sagen, ja, dann mache ich auch meinen ganzen Einkauf in der Mikro. Und dann tun wir halt sagen, wir probieren möglichst ja, die, also wenn es Tierprodukte sind, möglichst Bio-Demeter-Qualität die anzubieten. Und dann kaufen die Leute, wenn sie Tierprodukte kaufen, wenigstens solche, die verhältnismäßig gut sind produziert worden.
Und wie können wir dazu entscheiden, jetzt in diesen Spannungsfragen rein? Wie machen wir das?
Wir probieren im sogenannten Consent zu entscheiden, also möglichst keine starke Opposition dagegen. Das heisst nicht, dass alle müssen dafür sein, aber möglichst kein starkes Votum oder kein starker Grund dagegen, wo jemand sagt, nein, wenn wir das machen, dann gefährdet das unser Projekt. Dann probieren wir die Opposition ernst zu nehmen und das weiter zu diskutieren. Aber wenn wir nicht zu einer Lösung oder einen Monat später immer noch keine Lösung gefunden haben, dann tun wir einfach im einfachen Mehr, also dann tun wir abstimmen. Und dann kommt einfach die Mehrheit, wenn wir gefunden haben, es geht auch nicht, wenn die Minderheit der Mehrheit diktiert, was sie machen und was nicht.
Also ich höre heraus, dass sehr viel Gespräche, sehr viele Diskussionen da sind in diesen Kompetenzgruppen, ich nenne sie jetzt mal so, aber dass am Schluss dann entscheidet doch mit, in der Regel, also häufig wieder durch Abstimmungen laufen.
Also ja, da muss man sagen, der Grossteil der Entscheidungen wird eben eigentlich in diesen Arbeitsgruppen gefällt, wo relativ grosse Autonomie haben, gerade die Arbeitsgruppen Produkt bezüglich Sortimentgestaltung. Da wird nicht viel reingeredet, aber man hat eben immer die Möglichkeit, sich einzubringen in dieser Arbeitsgruppe, wenn man nicht einverstanden ist. Und wenn es wirklich nicht geht, dann kann man sie so eine Vollversammlung bringen und im Ganzen, im Plenum diskutieren. Aber es ist schon so, dass man viel diskutiert. Aber es ist halt auch wichtig, dass man, das ist, glaube ich, auch ein Teil vom Projekt, ist die kollektive Auseinandersetzung mit unseren Ess- und Konsumgewohnheiten, die halt auch muss stattfinden. Dass es nicht nur darum geht, jetzt da einen schönen Ort zu haben, wo man kann einkaufen kann, sondern auch sich gemeinsam mit unseren Gewohnheiten auseinandersetzen und sich überlegen, ja, was ist jetzt noch gut oder was sollte man vielleicht verändern. Und da, ja, das ist halt, das braucht viel Diskussionen oder Gespräche.
Also Gibt's denn jetzt, ich sage, wie häufig treffen ihr euch denn als alle Mitglieder zusammen? Also jetzt sage ich jetzt Mitgliederversammlungen.
Ja, die sogenannten Vollversammlungen haben wir eigentlich alle 4 Wochen. Das ist
so relativ,
häufig. Das ist häufig. Aber wir haben von Anfang an gefunden, durch das, dass wir eben Mitgliederladen sind und Mitmachladen, weil wir nachher nicht, dass nachher einfach eigentlich das ganze Jahr ein Vorstand alles entscheidet und die Mitglieder einfach einmal im Jahr Möglichkeit, das abzusegnen an der Generalversammlung, sondern dass die Mitglieder häufiger die Möglichkeit haben, sich einzubringen und auch auf eine niederschwelligere Art als jetzt ein Traktandum müssen setzen für eine Generalversammlung, wo nachher alle Mitglieder zusammenkommen, für die Grundsatzentscheide zu fällen, sondern dass es auch so ein bisschen niederschwelligere Möglichkeiten gibt, für sich einzubringen und das Projekt mitzugestalten.
Und wenn du jetzt so Kerngruppen anschaust, weißt du, in welchem Bereich denkst du, sind ihr ehrenamtlich tätig? Also für mich tönt das nach ziemlich viel Zeitaufwand, jetzt, was du jetzt und deine engste Gruppe leistet.
Ja, das ist noch schwierig zu beziffern, aber ich würde sagen, bei denen, die wirklich sehr, also die Gruppe von 8 bis 10 Leuten, die sehr engagiert ist, da könnte es schon sein, dass man so einen Arbeitstag in der Woche eigentlich hat und gewisse vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ja, und wenn man es, also das heisst, wenn man jetzt alle zusammen mit allen Freiwilligen zusammennimmt, dann kommt man auf eine rechte Anzahl Stunden pro Woche, die da ehrenamtlich geleistet werden.
Ja, ja. Also im Moment von diesen 210 Mitgliedern, die wir haben, lässt etwa 150 regelmäßig ihre Schicht. Und dann kommt man eigentlich schon nur mit denen auf knapp 450 Stunden im Monat, die da geleistet werden.
Ja. Ja. Ja, das ist eigentlich eine riesige Menge, oder? Wo aber auch scheinbar zeigt, dass den Menschen etwas bedeutet, dass sie miteinander zusammenkommen und die können miteinander, miteinander können reden auch.
Mhm. Das ist durchaus so. Und jetzt muss sich halt, jetzt sind wir noch jung in dieser Startphase, jetzt muss sich das alles noch ein bisschen konsolidieren und bewähren. Und da jetzt ist noch so ein bisschen eine kritische Phase. Und wir hoffen, dass das alles gut kommt.
Was würdest du sagen, was ist eure grösste Stärke?
Die grösste Stärke? Ja, ich glaube, dass das Miteinander und auch wir haben gleich Höchst und Tiefs durchgemacht, bevor wir jetzt den Laden eröffnet haben, sind wir eigentlich dreimal schon sehr nah dran gewesen, so einen Mietvertrag für das Ladenlokal zu unterschreiben und wir haben uns dann immer wieder nach jedem Rückschlag gemeinsam aufgerafft, für das doch wieder in Angriff zu nehmen, das nächste Lokal zu suchen. Und das ist, glaube ich, so das, ja, glaub, das Schöne in dem Gemeinsamen gesehen.
Mhm. Und wenn du jetzt so einen Blick in die Zukunft machst, wenn du jetzt sagst, wo will ich landen oder in welche Richtung will ich gehen?
Ja, da gibt's auch so grosso modo zwei Szenarien, wo das eine Szenario wäre, wir tun als Güter Food Corp immer weiter wachsen. Also, das klingt jetzt so nach Wachstumslogik, aber es geht eigentlich mehr darum, das alternative Wirtschaftsmodell allgemein oder mehrheitstauglich zu machen. Und da gibt's aber entweder dass wir als Projekt weiter wachsen und grösser werden und ein grösseres Lokal haben und dann nach mehrere tausend Leute könnten mitmachen, wie in den USA. Aber ich glaube, die Tendenz geht eher in die andere Richtung, dass man sagt, ja, jetzt haben wir da im einen Quartier den Laden gemacht und es wäre doch super, wenn es mittelfristig in anderen Quartieren weitere solche Initiativen würde geben und neue Quartierläden würden entstehen, wo eben sonst ja eher tendenziell am Eingehen sind. Und dass man sich nachher unter diesen Food Corps vernetzen könnte und so noch mehr gemeinsam könnte übernehmen könnte. Also Import zum Beispiel gemeinsam könnte organisieren oder Grossbestellungen machen für alle Food Corps und dann untereinander verteilen.
Ja,
so.
Ja, das klingt spannend. Das klingt sehr spannend. Schau, jetzt gibt es nochmal eine Frage im Chat. Geht mehr so richtig Berechnung von der Arbeitszeiten pro Mitglieder, den Einkaufsguthaben. Wie machen wir das?
Also es ist so, dass es kein Guthaben gibt fürs Mitarbeiten. Das ist eigentlich unentgeltlich, aber es ist eben so, dass man das solche Guthaben gibt für Mitglieder mit wenig Geld. Und die bekommen das nachher, also die können einfach Antrag stellen an den Verein, den wir extra für das gegründet haben, sagen, sie haben in prekären finanziellen Verhältnissen oder haben wenig Geld. Und dann wird das evaluiert und dann wird, wenn befunden wird, dass sie Anspruch haben auf das Geld, dann wird ihnen das einfach gut geschrieben. Aber auch, das ist nachher nicht eine zusätzliche Erbringung von Arbeit koppelt, das ist einfach aufgrund von ihrem finanziellen Status, was sie nachher Anrecht haben auf das Geld.
Ja. Aber von dort her sind eigentlich Arbeitsleistungen und die finanzielle Seite sind eigentlich in dem Sinn getrennt, wenn ich das jetzt höre.
Ja, also eigentlich ist die Mitarbeit ist einfach für alle verpflichtend, unabhängig vom finanziellen Status. Und die Einkaufsguthaben, die wiederum, die sind an das koppelt, an deine finanzielle Situation.
Genau. Ja, genau. Ich denke halt, du hast noch eins gesagt, von der Preisgestaltung her, dass es sicher teurer ist als in einem Supermarkt, aber preislich durch das, dass er eben nicht die Löhne zahlen, günstiger als jetzt in einem Bioladen. Ich weiss jetzt so zum Beispiel das Kilo Brot oder also im Brotbereich, in welchem Bereich sie sind?
Gerade beim Brot, ich bin selber, mache ich Sauerteigbrot bei mir daheim, darum kaufe ich selber kein Brot im Laden ein. Das ist jetzt nicht das Beispiel, das ich habe.
Wenn niemand anderes will,
aber zum Beispiel dort, wo wir rechte Einsparungen machen können, ist beim Gewürz, wo ja. Halt in einem Bioladen 40 Gramm Paprika sind schnell mal 7-8 Franken, weil es halt vorab gepackt kommt, in dieser schönen Plastikfolie. Und wir tun die Gewürze auch in Bio-Qualität einkaufen, aber im Kilo-Kiloweise, und tun die dann selber portionieren. Und so kommen wir auf Preise, die mit knapp die Hälfte sind von dem im Bioladen. Ja. Da lässt sich grosse Einsparung ziehen, aber durch unser Mitmachmodell. Und bei anderen Produkten, gerade bei Gemüse und Früchten, merken wir, dass wir relativ ähnlich sind, weil da die Bioläden auch sehr tiefe Margen draufschlagen, weil es sonst eben sehr teuer wird, so das regionale Gemüse.
Jetzt gerade so bei Gemüsesachen, oder? Das ist ja häufig auch, das musst du ja brauchen. Und wenn du es nicht brauchst, hast du Abfall. Und die Food Waste-Problematik ist ja immer auch irgendwo noch, steht ja bei Nachhaltigkeit immer auch im Zentrum. Wie erleben ihr das?
Ja, das haben wir am Anfang, weil wir so viel haben müssen machen, um das Projekt überhaupt zum Starten, zum Laufen zu bringen, ist das Food Waste-Konzept ein bisschen hinten angestanden, aber wir haben das dann schnell gemerkt, dass es so etwas braucht und haben dann nachher auch angefangen, wie die meisten Läden auch, hat den Tag vor Ablaufdatum irgendwie noch 25%, also ist 25% abgeschrieben, am Tag vom Ablaufdatum ist es 50% abgeschrieben und am Ende vom Tag gibt man so gratis weiter. Und bei den Gemüse ist es auch so, wenn es nicht mehr so schön aussieht, tun wir halt den Preis auch reduzieren und am Schluss gratis abgeben. Und das funktioniert einigermaßen gut. Ja. Und dann mit unseren Schichten, die wir leisten, können wir sich nachher überlegen, halt am Schluss noch Sachen einzumachen, Schichten zu machen, wo Leute einfach nur das machen, einfach dass die Ware, die man nicht hat können verkaufen, dann halt mal einmachen und dann das wieder verkaufen. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Mal, jetzt klingt spannend. Also ich denke, ich habe noch, weil ihr ja, also mir geht noch eine Frage so durch den Kopf. Ihr habt ja durchaus, eure Motivation hängt ja auch damit zusammen, dass ihr eine Alternative zu einem gängigen Wirtschaftssystem wollt praktizieren. Mhm. Wenn du jetzt die Wirtschaft anschaust oder auch den Staat anschaust, was erwartest du dir oder in welche Richtung meinst du, sollte eben auch vielleicht die Rahmenbedingungen ändern, dass ihr nicht einfach nur ein privates Projekt bleibt?
Ja, da kann ich glaube nicht fürs Projekt reden, sondern das ist eher persönlich. Aber ich glaube, für mich ist es schon ein bisschen komisch, dass man immer von einer Demokratie redet, aber die Demokratie eigentlich auf die Politik beschränkt. Und für mich ist eigentlich die Wirtschaft, das ist für mich auch zentral, dass man die Wirtschaft demokratisiert und halt auch ein kollektiver Meinungsbildungsprozess kann stattfinden, was für eine Form von Wirtschaft wollen wir, was für eine Produktion wollen wir, dass da nicht das Geld und einige wenige das definieren, sondern die breite Masse das kann mitgestalten und halt auch Entscheidungen mit einbezogen wird, was den Betrieb betrifft. Aber das ist wahrscheinlich recht utopisch. Aber da glaube ich, können so Initiativen wie unsere eben zeigen, dass das so anders möglich ist, dass demokratisch geführte Betriebe auch funktionieren und vielleicht eben mehr zum sozialen Zusammenhalt beitragen als Unternehmen, die einfach auf Individualisierung setzen und Konkurrenz unter den Arbeitnehmenden dass das vielleicht nicht die Lösung ist für unsere sozialen Probleme.
Mhm. Und merkst du auch, dass die Art von Demokratieverständnis in der Wirtschaft, dass das auch gelingt, zum Beispiel jetzt mit Produzentinnen und Produzenten zusammen, also wenn ihr mit denen zu tun habt?
Ja, also wir probieren auch bewusst solche Produzierende zu fördern. Oder mit denen, das ist auch ein weiteres Kriterium, das ich vorher nicht genannt habe. Aber eigentlich probieren wir auch da, möglichst mit genossenschaftlichen Betrieben zusammenzuarbeiten oder Betrieben, wo wir die interne Struktur kennen und wo wir auch wissen, wie viel das Arbeiter, Arbeiterinnen auf dem Feld letztendlich verdient. Ja, das ist uns ein grosses Anliegen da, durch unser Modell eben probieren, das auch weiterzugeben. Also die Einnahmen, die wir generieren, produzierende Betriebe weiterzugeben, die auch die gleichen Ziele verfolgen.
Mhm. Und gibt es denn auch also Produzenten, die durchaus mitreden auch? Oder also gibt es vom Austausch her?
Das ist jetzt bei uns noch nicht der Fall. Aber ich sage noch nicht, weil wir auch da die Idee haben, jetzt vielleicht auch mit dem Mitgliederüberschuss, den wir haben, dass Leute vielleicht schon demnächst könnten aufs Feld arbeiten und dann würden natürlich die Produzierenden viel stärker auch eingebunden werden. Und dann könnte man eben Vertrieb und Produktion zusammennehmen und das zusammendenken, dass es auch nicht mehr so ein Gegeneinander ist.
Ja, wo denn, und wo, ich sage jetzt mal, du hast ja das auch gesagt, wo das Wachstumspotenzial eben nicht nur einfach ein Umsatzziel ist oder ein Gewinnziel ist, sondern auch Kooperation, ich sage jetzt mal, kann wachsen.
Ja, ja, das ist, also unser Wachstum ist nicht, aber überhaupt nicht auf einen Umsatz. Natürlich müssen wir auch finanziell überleben, aber unser Wachstum ist eigentlich, unser Wachstumsziel ist die soziale oder wirtschaftliche Transformation von unserer Gesellschaft. So, das ist das, wo wir, also die Richtung, wo wir probieren zu wachsen und etwas zu bewirken.
Ja, das ist, ich sehe, wir kommen, danke vielmals, Nicola Bohl, wir kommen langsam so gegen den Schluss von unserem Gespräch. Ich weiss nicht, wenn noch jemand eine Frage hat, wo der denkst, oh, die werde ich jetzt noch stellen. Also, wie gesagt, ihr dürft die auch durch Handerheben stellen und auf die Bühne kommen oder noch in den Chat reinschreiben. Ich glaube, wenn ich dir zulose, dass ein Haufen, also ich merke, dass, wie soll ich das sagen, der Genuss und die Freude an etwas Neuem durchspürbar ist, dass da etwas entwickelt ist, was wirklich weit über das Quartier raus kann wirken. Und ich habe viele neue Ideen mitbekommen, wie man miteinander arbeiten kann und wie man miteinander reden kann und dass es funktioniert. Ich habe noch eine Frage. Gibt es bei euch eine Kaffeemaschine, dass man miteinander einen Kaffee trinken im Laden innen?
Die gibt es. Also so eine italienische Kaffeemaschine von auf dem Herd. Ja.
Aha.
Genau. Da gibt es durchaus während der Schicht, wenn man mal nicht so viel zu tun hat, dann kann man auch einfach zusammen einen Kaffee trinken und aber auch diesen Moment geniessen.
Dass die kommen einkaufen, denen ein Kaffee trinken, das ist noch bis jetzt weniger der Fall. Also, dass sie noch sagen, komm, wir
doch,
das an der Kasse.
Ja, doch. Und also so Feierabend zusammenkommen, das ist auch angedenkt, dass man das jetzt, also, dass es so ein sozialer Begegnungsraum soll sein, wo man nicht nur muss einkaufen, sondern auch sonst kann zusammenkommen. Das ist durchaus jetzt ein kurzfristiges Ziel, das wir auch anstreben
wollen. Jetzt, wenn jemand zugelassen hat und findet, das finde ich super, das will ich auch machen. Was gibst du für einen Ratschlag?
Ja, also wenn man zu Bern wohnt, dann kann man einfach auf unsere Homepage guetter.be, also guetter.be geschrieben und da Mitglied werden und mitschaffen und mithelfen. Und wenn man sonst wo wohnt und das möchte aufbauen, dann nicht zögern und mit uns Kontakt aufnehmen. Und wir sind auf jeden Fall das Wissen, was wir jetzt da können uns aneignen, wo wir alle auch, abgesehen von einer Person, haben wir alle keine Erfahrung mit dem Detailhandel gehabt vorher. Und ja, sind sehr gern bereit, das Wissen weiterzugeben und andere Initiativen beim Staat zu helfen.
Wohl. Und wenn ich Konsumentin und Konsument bin normalerweise und gehe einkaufen, was ist das Wichtigste, wo du denkst, wenn ich daran denken sollte, aus deiner Erfahrung jetzt?
Ja, also ich glaube einfach nicht dem glauben, der auf der Werbung oder in der Werbung kommt oder auf der grossen Plakat, sondern halt gleich Zutatenlisten lesen und dann ein Zertifikat mal, dann Labels mal nachgehen und schauen, was bedeutet das genau. Einfach kritisch bleiben, solange man das nicht selber irgendwie übernimmt, die Versorgung. Ja.
Mal, danke vielmals, Nicola Pohl von Güter Food Kooperation in Bern. Wir kommen zum Schluss von unserem Gespräch. Merci euch allen fürs Zuhören. Dir, Nicola, noch einmal für die Diskussion, für die spannenden Sachen, die du uns über das neue, noch junge Projekt, aber mit viel Zukunft erzählt hast. Ja, danke. Wir sehen uns, wir hören uns wieder im Radio Einfluss, und zwar in einer Woche, auch wieder vom 7. bis zum 8. Wir sind in der Reihe Essen, Genuss und Nachhaltigkeit, und am nächsten Mittwoch ist der Gast Silvan Pfister. Er ist Präsident von United Against Waste Schweiz. Also dort geht es dann ganz speziell um die Frage von Essen, Nachhaltigkeit, Genuss und Food Waste vor allem. Dann mache ich auch gerne darauf aufmerksam, dass wir bei Ethik 22 kurz vor Weihnachten ein neues Magazin rausgegeben haben unter dem Titel Est Ethik. Dort geht es auch ums Essen. Wer Interesse an dem hat, kann das bei uns bestellen über die Website oder auch über ein E-Mail. Wenn ihr weitere Ideen habt für Gespräche, für Themen, wir sind immer offen. Ihr könnt uns schreiben oder könnt auch da im Chat hineinschreiben und wir probieren das umzusetzen. In dem Sinn, danke vielmals fürs Zuhören, danke vielmals fürs Mitdiskutieren. Und wie der Sokrates alle gesagt hat, wir haben gut diskutiert, wir haben nicht alle Antworten gefunden, wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.